Es ist Frühling, die Sonne scheint durchs Fenster und bringt den Staub so richtig zum Strahlen. Zeit, aufzuräumen und auszumisten. Aber wie klappt das eigentlich richtig? Das erfahrt ihr bei uns in der heutigen Folge 970 Wave. Das Thema ist Minimalismus. Am Mikrofon sind
Annika
und Johannes.
Minimalisten, das sind doch die, die mit 50 Sachen allein im Wald in einem Wohnwagen wohnen, oder?
Nein, natürlich nicht. Oder zumindest ist das nur die halbe Wahrheit. Laut einer Definition des Oxford Dictionary bezeichnet Minimalismus die Beschränkung auf ein Minimum, auf das Nötigste.
Auch von euch wollten wir mal erfahren, was ihr unter dem Begriff versteht. Und ihr seid euch im Großen und Ganzen einig. Es geht um die Beschränkung auf die wesentlichen Dinge im Leben. Für eine genauere Erklärung haben wir einen Experten auf diesem Gebiet gefragt. Michael Klump vom Podcast Minimalismus Leben.
Das ist eine relativ schwierige Frage. Minimalismus definieren viele Menschen anders. Also für mich war es einfach eine Möglichkeit, freier zu werden, mit weniger Besitz zu leben und dahin zu kommen, dass ich wirklich da ankomme, was mir gut tut, was ich brauche. Viele definieren es als Menschen, die mit weniger Besitz leben, die sich bewusst für Dinge entscheiden. Ich würde das aber nicht nur auf Dinge reduzieren, sondern auch auf zwischenmenschliche Beziehungen, auf ein grundsätzliches Lebenskonzept. Es gibt andere Strömungen, die damit einfließen. Neuerdings Frugalismus und ich sag mal, früher war es eher, ich sag mal, grüne Themen. Also ich sag mal, von Zero Waste bis hin zu Menschen, die sich wirklich bewusst mit ihrer Umwelt auseinandersetzen. Das sind so Strömungen, die da auch mit reinkommen. Oder auch digitale Nomaden, die einfach ganz klar sagen, wir brauchen nichts außer irgendwie eine Internetverbindung, um unser Leben zu bestreiten. Das sind alles so Strömungen, die mit reinfließen in das Thema Minimalismus auch.
Kurze Anmerkung, Frugalismus steht für einen sehr bescheidenen Lebensstil. Das gesparte Geld, im Idealfall zwischen 50% und 80% des monatlichen Lohns, werden zur Seite gelegt. Und dann nie wieder arbeiten. Doch wieso sollten wir denn jetzt tatsächlich minimalistisch leben? Was sind konkrete Vorteile?
Ein positiver Aspekt ist, dass man aktiv was gegen Überforderung tun kann. Also man kann ja überfordert sein, zum Beispiel von Dingen. Also wenn man in seine Wohnung reinkommt und es ist wahnsinnig unordentlich, man hat wahnsinnig viel. Man unterschätzt manchmal, wie viel man auch tun muss. Also wenn man den Kleiderschrank voll hat, dass man das alles irgendwie pflegen muss, dass man Platz dafür haben muss, dass man das oder auch bei anderen Dingen warten muss vielleicht, dass einfach Dinge auch Dinge nach sich ziehen. Also zuerst kauft man sich nur einen Fernseher und dann muss dann noch irgendwie eine Set-Top-Box dran, dann muss irgendwie ein DVD-Spieler da dran, dann hängt eine Spielekonsole dran, eine Soundbar und dann braucht man noch 5 Kabel dafür und eigentlich hat man sich nur einen Fernseher gekauft. Ähnlich Laptop oder Smartphone, dann hat man das 3., 4., 5. Ladekabel, 1 fürs Auto, 1 fürs Büro, 1 für unterwegs und sich da einfach mal ganz bewusst von zu lösen und zu sagen, okay, wie viel brauche ich denn wirklich, was macht mich zufrieden, das ist so einfach das, was der Charme des Ganzen ist, dass man einfach weniger hat, das aber nie als Verlust empfindet, sondern dass es immer eine aktive Entscheidung ist.
Ich muss sagen, der Charme des Wenigerhabens klingt total einleuchtend für mich. Es ist günstiger und bequemer, sich nichts zu kaufen und für die Umwelt ist es auch noch besser. Aber wieso leben da nicht alle Menschen minimalistisch? Woher rührt dieser überflüssige Konsum in unserer Gesellschaft? Wieso schlagen sich Menschen regelrecht die Köpfe an Black Friday ein, nur um einen Toaster für 15 Euro zu bekommen? Oder wie schaffen es Marken wie Apple oder Nike, so viele Menschen zum Kauf anzuregen, wenn Produkte anderer Hersteller teilweise günstiger, aber zur gleichen Qualität angeboten werden? Viele Fragen. Annika, hast du Antworten?
Dahinter steckt eine über Jahre hinweg ausgefeilte Form der Persuasion bzw. Überzeugungstechnik, die im Grundlegenden auf den 6 Prinzipien des sozialen Einflusses beruhen. Diese wurden von dem amerikanischen Psychologen Robert Benno Cialdini und seinen Kollegen in dem Buch Die Psychologie des Überzeugens zusammengefasst. Zu diesen Prinzipien gehören Reziprozität, Autorität, Verknappung, Konformität, Verpflichtung und Konsistenz sowie Sympathie.
Okay, Also für mich ging das jetzt ein bisschen zu schnell. Kannst du das vielleicht nochmal irgendwie erklären, Annika?
Klar, das waren jetzt natürlich auch ein paar sperrige Begriffe. Zum besseren Verständnis kann ich die Prinzipien ja auch einfach mal in einem Beispiel veranschaulichen. Stell dir vor, du seist auf einer Tupperwarenparty eingeladen. Ein Verkäufer, es könnte natürlich auch eine Verkäuferin sein, kommt also vorbei und stellt dir und deiner Freundesgruppe seine Tupperwaren vor. Er macht diesen Job schon jahrelang und ist Chef einer ganzen Abteilung. Er besitzt somit Autorität. Da wir so sozialisiert sind, solchen Personen viel Kompetenz und Erfahrung zuzuschreiben, fällt es dir leicht, seinen Worten Glauben zu schenken. Zu Beginn schenkt er jedem eine Schachtel Pralinen. Du bekommst das Gefühl, du müsstest ihm nun etwas zurückgeben. Dies nennt man Reziprozität. Wie sympathisch, denkst du dir, du hörst ihm nun viel gespannter zu. Im Folgenden erfährst du außerdem, dass die Ware knapp wird, denn die Nachfrage sei groß. Da wir größere Angst vor Verlusten als vor Gewinnen haben, schlagen deine Alarmglocken an. Außerdem deutet dieser Mangel auf eine hohe Anfrage hin. Das Produkt muss also beliebt sein. Und da Menschen soziale Wesen sind, möchten wir mit der Gruppe konform sein. Als sich der Vortrag dem Ende neigt, macht der Verkäufer ein Angebot. Du kannst einmalig 2 Tupperdosen für 20 Euro kaufen oder du kaufst sie für den halben Preis, bekommst aber nach 6 Monaten immer wieder 2 Tupperdosen zugeschickt, die du dann zahlen musst. Dadurch verpflichtest du dich also zu einem weiteren Kauf dieser Waren und auch dein Bedürfnis nach Konsistenz ist damit gestillt. Menschen streben nach Konsistenz, da dies assoziiert ist mit Rationalität und Stabilität. Nachdem man sich also für eine Meinung oder Entscheidung ausgesprochen hat, möchte man diese also rechtfertigen, indem man an dieser festhält. Und da du dich nun dazu verpflichtet hast, diese zu kaufen und häufig zu nutzen, wirst du irgendwann vermutlich wirklich darüber grübeln, wie du jemals bitte ohne diese Tupperwaren hast überleben können. Ich gebe zu, das war vielleicht jetzt ein vereinfachtes Beispiel. Aber ich denke, jetzt sollte klar geworden sein, wie der Markt unsere Handlung beeinflussen kann und uns zu einem übermäßigen Konsum antreibt.
Wir wollten natürlich auch mal von euch wissen, was ihr eigentlich alles so hortet. Bei unserer Instagram-Umfrage kam raus, dass ihr vor allem Kleidung, sei es Tops, Jacken oder Schuhe sammelt, aber auch Bücher, Make-up oder Unterlagen, die man ja vielleicht noch brauchen könnte.
Aber Johannes, erzähl du doch mal, was sammelt sich eigentlich bei dir so an?
Also einiges. Also ich kann mich bei dem Thema auf jeden Fall an der eigenen Nase packen. Viele Musikinstrumente, viele Bücher, CDs und Schallplatten. Und ich habe auf jeden Fall auch gemerkt, umso mehr man besitzt, umso weniger benutzt man die einzelnen Sachen irgendwie, weil man so eine große Auswahl hat und dann überfordert mich das auch oft. Wie sieht es denn bei dir aus?
Ich muss ehrlich sagen, das Thema Minimalismus ist mir gar nicht so neu. Also ich habe mich vor einem Jahr oder zwei schon etwas genauer mit dem Thema befasst und dann auch wirklich schon versucht, bei mir etwas auszumisten, vor allem was Kleidung angeht, weil das sich bei mir auch ziemlich viel gehortet hatte. Aber ich würde mich selbst noch nicht wirklich als vollwertigen Minimalist bezeichnen, sondern ich sehe das einfach als eine super Bewegung an die ich mich dann auch richten will. Aber ich bräuchte auf jeden Fall auch noch weitere Tipps, um mein Leben noch ein bisschen mehr auszusortieren. Ansonsten hat sich neben Kleidung bei mir auch viel alte Postkarten, Geburtstagskarten von Verwandten und Freunden gehortet, weil ich daran viele Erinnerungen auch knüpfe, die ich damit nicht verlieren wollte. Genau, aber insgesamt versuche ich mich auch schon an diesem Lebensstil etwas zu halten.
Okay, es gibt also akuten Reduzierungsbedarf. Aber wie rangehen? Alexandra Onken hat ein Buch darüber geschrieben und gibt uns jetzt exklusiv eine kurze Nachhilfesession.
Einfach so einen Raum nach dem anderen oder einen Schrank nach dem anderen oder eine Schublade nach der anderen nehmen und sich einfach wirklich fragen, brauche ich das? Möchte ich das haben? Ist es irgendwie ein wichtiges Erinnerungsstück, was ich irgendwie emotional wirklich sehr wichtig finde? Oder ist das so was Typisches? Na, das kann man ja irgendwann mal gebrauchen. Und es liegt in Wirklichkeit schon 2, 3, 4, 5 Jahre im Schrank und verstaubt da, weil man ja irgendwie denkt, oh, das Washi-Tape, was ich vor 5 Jahren gekauft habe, sieht aber doch so süß aus. Vielleicht brauche ich das irgendwann mal. Aber wenn wir es 5 Jahre lang nicht benutzt haben, werden wir es in den nächsten 5 Jahren wahrscheinlich auch nicht tun.
Funktioniert das Aufräumen denn für alle Menschen gleich? Oder sollte man vielleicht verschiedene Strategien anwenden?
Also es kommt ein bisschen darauf an, wie man gestrickt ist. Also manche Leute, die brauchen ja eher so eine Hauruck-Aktion, dass sie sagen, okay, dieses Wochenende fange ich mal an. Was sich da empfiehlt, ist so ein simulierter Umzug, dass man alles in Kisten packt und dann einfach mal schaut, was brauche ich denn davon wirklich, indem man immer nur das rausnimmt, was man dann in dem Moment wirklich braucht. Das ist eine relativ extreme Variante. Und sonst kann man natürlich auch da anfangen, wo es nicht wehtut. Also keine Ahnung. Man hat einen Schrank voller Bücher, dass man erstmal schaut, was lese ich denn davon nicht? Irgendwie zu sagen, jetzt gehen erstmal 10 Bücher weg, die bringe ich zu einem Bücherschrank, da frage ich Freunde, ob sie es haben wollen. Und dass man irgendwo anfängt. Ich finde auch, man muss nicht alles loswerden. Man kann ja auch noch immer eine Sammelleidenschaft für irgendwas haben. Oder man braucht vielleicht auch viel mehr, wenn man jetzt irgendwie ein Handwerk oder Handarbeit macht, dann hat man eine gewisse Größe auch an Dingen, die man besitzt, und man kann trotzdem minimalistisch leben. Also es kommt gar nicht darauf an, ob man am Ende bei 1.000 Teilen landet oder bei 5.000 oder bei 200. Wichtig ist nur, dass man anfängt, dass man mit was anfängt, wo man denkt, das kann man wirklich schaffen, und dass man aber auch direkt anfängt und konsistent auch dran bleibt, damit es nicht bei einem einfachen Aufräumen bleibt.
Okay, da waren ja wirklich schon einige tolle Ratschläge dabei. Aber irgendwie bin ich immer noch etwas überfordert. Ich persönlich liebe es ja, Listen abzuhaken. Und genau deswegen gibt es für euch nochmal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr selbst mit dem Minimalismus beginnen könnt. Zunächst einmal solltest du mit einem System vorgehen. Beginne also zum Beispiel bei der Kleidung und gehe dann weiter zu den Büchern und so weiter. Auch Räume nacheinander aufzuräumen bietet sich an. Vergiss auf jeden Fall nicht das Smartphone oder den Laptop, denn hier sammelt sich häufig ebenfalls so einiges an. Stehst du nun vor deinem Kleiderhaufen, musst du natürlich auch entscheiden, was weg muss und was bleiben darf. Frage dich zum Beispiel, wie oft habe ich das T-Shirt in den letzten 4 Wochen getragen? Dir fällt auf, selten bis nie? Ich würde sagen, damit sollte die Antwort klar sein.
Wenn ihr dann erstmal den schweren Schritt der Trennung hinter euch gebracht habt, steht schon das nächste Problem im Raum. Wohin mit den Sachen? Sie sollen natürlich weiterhin benutzt werden und im besten Fall gibt es auch noch etwas Geld dafür. Wir haben ein paar Möglichkeiten für euch zusammengefasst. eBay Kleinanzeigen ist bestimmt den meisten von euch ein Begriff und besticht durch sehr viele NutzerInnen. Über die Option zu verschenken findet dort fast jeder Gegenstand ein neues Zuhause. Momox bietet sich für Medien aller Art an. Vinted, früher Kleiderkreisel, ist der größte Online-Kleidungsbasar. Jedoch ist das Fotografieren, ins Internet stellen und Versenden immer mit etwas Aufwand verbunden. Einfacher geht es in Bücherschränken. In den letzten Jahren wurden davon in Würzburg ziemlich viele aufgestellt, zum Beispiel in der Eichhornstraße oder auch in Grombühl findet ihr einen. Eine andere super Anlaufstelle ist das Sozialkaufhaus Brauchbar in Grombühl. Dort könnt ihr alles Mögliche abgeben und unterstützt damit eine soziale Einrichtung. Und natürlich nicht zu vergessen, eure FreundInnen fragen, und hoffentlich ist es auch bald wieder möglich, einen Stand auf einem Flohmarkt zu machen. Exkurs Ende und nun zurück zu dir, Annika.
Deine Lieblingsstücke, die dir Freude bereiten, darfst du natürlich trotzdem behalten, auch wenn sie nicht praktikabel sind. Es ist schließlich kein Wettbewerb, bei dem es darum geht, wer am wenigsten besitzt. Du sollst dich immer wohl dabei fühlen. Aber ich kenne es natürlich auch von mir. Da hat man einmal aufgeräumt und aussortiert und kurz Zeit später sieht es dann doch wieder aus wie zu Beginn. Damit dir das nicht passiert, solltest du dich in Zukunft beim Einkaufen immer fragen, brauche ich das wirklich? Wenn die Antwort kein klares Ja ist, solltest du die Ware wohl besser nicht in den Einkaufswagen legen. Zum Schluss sollte noch gesagt werden, dass ihr euch nicht selbst verurteilen solltet, wenn es am Anfang noch nicht ganz so klappt, wie ihr es euch vorgestellt habt. Aber dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, das Dranbleiben. Gutes Stichwort. Was mich persönlich davon oft abhält, sind die bösen elektronischen Medien. Nachrichten lesen hier, YouTube-Video schauen da. Eigentlich wollte ich doch den Müll rausbringen und für die Uni lesen, anstattdessen sitze ich jetzt schon 2 Stunden an meinem Handy. Aber ihr kennt es bestimmt selbst. Gibt es denn auch digitalen Minimalismus? Jein, sowas Ähnliches. Das Ganze nennt sich Digital Detox. Klingt im ersten Moment wie ein französischer House-DJ, ist aber nichts anderes, als bewusst die Nutzung elektronischer Geräte zu reduzieren. Wie das leichter fällt, erzählt euch jetzt Alexandra.
Also ich folge nur Kanälen, wo ich sage, okay, die produzieren wirklich Content, der mich interessiert. Ich folge Kanälen, die mich inspirieren. Und ich glaube, wenn wir einfach mal hinterfragen, was habe ich da irgendwie für Leute oder für Kanäle abonniert und was geben die mir für ein Gefühl? Alle Kanäle, die mir ein ungutes Gefühl geben, die deabonniere ich. So, und wenn wir da auch minimalistisch in unserer Abo-Liste zum Beispiel sind, können wir schon sehr, sehr viel machen. Außerdem ist der YouTube-Algorithmus ja eigentlich auch relativ schlau, weil der beobachtet dich ja im Prinzip, was guckst du dir die ganze Zeit an, und dementsprechend schlägt er dir auch Sachen vor. Wenn du also immer wieder auf, irgendwelche Pranks klickst, dann werden dir auch immer wieder Pranks vorgeschlagen. Klickst du aber irgendwie immer wieder auf Videos über Minimalismus und Achtsamkeit oder solche ganzen Sachen, irgendwas, wo du sagst, hey, das tut mir gut, das inspiriert mich, ja, dann wird dir auch immer wieder sowas vorgeschlagen. Und deswegen kannst du auch da ganz bewusst, indem du nur das anklickst, was dir Freude bereitet, das, was dich inspiriert, das, was dich interessiert, den Algorithmus steuern sozusagen. Und natürlich auch selber hinterfragen, wie lange bin ich jetzt gerade in diesen ganzen Apps? Ja, also nicht da drin versinken, sondern sich wirklich irgendwie einmal durchscrollen, oh, was ist in den letzten paar Stunden passiert, zum Beispiel auf Instagram, aber so nur so die letzten paar zum Beispiel irgendwie, okay, hat irgendjemand eine Story gemacht, den ich wirklich sehen will, den ich wirklich interessant finde, den ich wirklich inspirierend finde, anstatt alle Stories einfach so durchzuswipen, sinnlos. Oder sich halt wirklich ein Video oder zwei Videos rauszusuchen, das zu gucken und zu sagen, okay, gut, das, was da gesagt wurde, setze ich vielleicht auch einfach mal um, anstatt einfach immer nur sinnlos zu konsumieren.
Der Minimalismus scheint die Probleme unserer Gesellschaft ja wirklich gut und konsequent lösen zu können. Doch ist das wirklich eine neue Bewegung oder woher kommt das Ganze? Selina hat sich die Geschichte des Minimalismus für euch mal genauer angesehen.
Der Begriff Minimalismus geht auf das lateinische Minimus zurück, also das Geringste. Ursprünglich kommt die Idee des Minimalismus, auch Simple Living oder Downshifting genannt, aus den USA der 60er Jahre. Es beschrieb eine Kunstrichtung, bei der man auf Verzierungen verzichtete und nur wenige Farben sowie einfache Formen verwendete. Doch auch in der Antike lassen sich Formen eines minimalistischen Lebens erkennen. So haben bereits die Stoiker nach Einfachheit gestrebt. Auch Gläubige üben durch das Leben in Klöstern einen bewussten Verzicht aus. Zusätzlich vertreten Schriftsteller und Künstler schon lange die Sicht, dass etwas perfekt ist, wenn man noch etwas hinzufügen, aber nicht mehr weglassen könnte. Der Minimalismus wird auch als Gegenbewegung zum Materialismus gesehen. Es wird versucht, die Reizüberflutung und den ungehemmten Konsum zu kontrollieren. Dieser Lebensstil wurde auch durch die Medien populär. Neben zahlreichen Bloggern und Influencern auf Instagram findet man auch verschiedene Dokumentationen auf Streaming-Plattformen. Sowohl den bekanntesten zählen die Tipps von The Minimalists und der Aufräumexpertin Marie Kondo.
Das hört sich ja alles wirklich toll an, aber nicht alles ist Gold, was glänzt, oder Johannes?
Das stimmt, denn dass wir uns überhaupt vor einem Leben in Hülle und Fülle schützen müssen, ist natürlich ein Problem der privilegierten First World. Minimalismus muss man sich erstmal leisten können. Denn viele auf der Welt wären froh, überhaupt die grundlegendsten Besitztümer wie ein Dach über dem Kopf oder bloß Essen zur Verfügung zu haben.
Außerdem wurde der Begriff durch die Werbeindustrie gekapert und auf sinnfreie Weise umgedeutet. Statt wie früher bedachtes Leben, handelt es sich heutzutage eher um eine Marketingstrategie. Minimalismus, wie er in den sozialen Medien dargestellt wird, hat häufig nichts mehr mit der ursprünglichen Idee des einfachen Lebens zu tun. Meist geht es nun darum, zwar wenige, dafür aber extrem teure Sachen zu besitzen. Aus der ehemaligen bloßen Entsagung ist ein neuer Trend entstanden.
Also ich glaube, es sind so zwei Aspekte. Das eine ist der Minimalismus, wie er zum Beispiel in sozialen Netzwerken gezeigt wird. Da reicht es dann nicht, eine leere Wohnung zu haben mittlerweile. Das muss auch eine designte leere Wohnung sein. Also das heißt, es gibt dann irgendwie spezielle Designerstücke, die da gezeigt werden, oder es gibt so eine Hinwendung zu extrem viel hochwertigen Sachen. Also ich selbst kenne das auch von mir, dass ich halt ein paar Produkte habe, wo ich sage, okay, die, keine Ahnung, der Laptop zum Beispiel, dass der irgendwie zwar etwas teurer in der Anschaffung ist, dadurch aber auch länger hält. Aber ich finde halt, Minimalismus kann man halt nicht auf, ich sag mal, wenig, aber Luxus reduzieren. Das ist einfach vielleicht, wenn der Nachhaltigkeitsaspekt da sinnvoll ist, da kann man halt den einen Weg gehen, etwas, ich sag mal, kaufen, was tendenziell vielleicht länger hält oder besser reparierbar ist. Oder man kann einfach das, was man länger hat, was man eh schon hat, einfach so lange wie möglich nutzen und reparieren und reparieren und reparieren. Ich denke, da gibt es einfach zwei Seiten der Medaille. Die eine sieht auf Instagram halt nur toller aus.
Ein Beispiel für diese in Anführungsstrichen Kehrseite der Medaille ist die japanische Bestseller-Autorin Marie Kondo, von der uns Selina auch schon berichtet hatte. Sie ließ ihre Aufräummethode als globale Marke schützen und eröffnete einen Online-Shop, sobald sie den ersten Ruhm erfuhr. Dort bietet sie zum Beispiel einen Leinenbezug für Papiertaschentuchboxen für 21 US-Dollar an. Oder auch die handgedrehten Buchstützen aus gewölbten Ahorn für sage und schreibe 210 Dollar. Andere Buchstützen aus Holz bekommt man normalerweise bereits ab 20 Euro. Ob diese Dinge also wirklich essentiell sind, ist fraglich und überteuert sind sie in jedem Fall.
Genau, da kann ich dir nur absolut recht geben. Auch ich finde es viel zu überteuert. Im Allgemeinen gehen Minimalisten ja auch davon aus, dass Materielles nicht wirklich wichtig ist für ein erfüllendes Leben. Doch dann bleibt ja immer noch die Frage offen. Was macht uns eigentlich wirklich glücklich?
Also ein erfülltes Leben finde ich viel, viel besser wie ein glückliches, weil Glück ist immer so was temporär Kurzfristiges. Also Glück ist so, ich freue mich über ein Abschlusszeugnis, ich freue mich über einen Kauf von irgendwas. Und dieses erfüllte oder zufriedene Leben ist einfach so ein erstrebenswertes Ziel. Und was also ich jetzt ganz stark gemerkt habe, innerhalb dieser Pandemie, wo es Einschränkungen gibt, Gemeinschaft, Austausch mit anderen Menschen ist ein Riesenfaktor. Also auch wenn man vielleicht, wenn die Bedürfnisse unterschiedlich verteilt sind an Kontakt mit anderen Menschen, und es auch viele Leute gibt, die einfach sagen, nee, ich brauche jetzt mal ein paar Tage für mich. Generell diese Gemeinschaft oder auch Treffen dann, dass man sich austauschen kann, ist ein riesengroßer Faktor. Also das macht mich auf jeden Fall zufrieden. Also der Austausch mit anderen. Dann natürlich das ganz klassisch Grundbedürfnisse erfüllt sind. Also Sicherheit, Wohnraum, Nahrung, so diese ganzen klassischen Grundbedürfnisse. Und dann ist es wirklich, dass man vielleicht noch ein idealistisches Projekt hat. Also keine Ahnung, ich möchte irgendwie das Meer von Plastik befreien. Ich möchte Menschen Minimalismus näher bringen. Ich möchte irgendwas machen. Also einfach ein Projekt aus sich selbst heraus, was man neben, ich sag mal, Erwerbsarbeit verfolgen kann und wo man wirklich für sich auch eine Art von Befriedigung rausziehen kann. Ich glaube, das ist was, was einen auch sehr zufrieden machen kann.
Genau diese Sichtweise wird auch durch die psychologische Forschung gestützt. Während der Dopaminrausch, den wir immer dann erfahren, wenn wir gerade etwas Tolles, Neues gekauft haben, nur für kurze Zeit anhält, scheinen es vielmehr die sozialen Bedürfnisse und auch die Suche nach Akzeptanz und Anerkennung zu sein, die sehr wichtig sind für ein erfüllendes Leben. Schaut man sich allein mal die Maslow'sche Bedürfnispyramide an, sieht man, dass an dessen Spitze die Selbstverwirklichung, also die Suche nach einer Lebensaufgabe steht. Auch die Gallup World Poll von 2011, eine Studie, bei der 160 Staaten teilgenommen haben, zeigt, dass die sozialen Bedürfnisse sehr wichtig sind für positive Emotionen, während die Befriedigung von Grundbedürfnissen lediglich wichtig ist für das Ausbleiben von negativen Emotionen. Positive Emotionen werden dadurch aber nicht ausgelöst.
Aber vielleicht konnten wir in den letzten 25 Minuten ein paar positive Emotionen bei euch hervorrufen. Hat euch denn einer der Tipps was geholfen? Was wollt ihr vielleicht in eurem Leben umsetzen? Oder habt ihr ganz andere Ansätze? Lasst es uns gerne wissen. Das war 970 Wave, dein Studi-Podcast, heute mit
Annika
und Johannes. Schaut auch nächste Woche wieder vorbei, da nehmen sich Rebecca und Jan dem Thema toxische Männlichkeit an. Bis dahin, macht's gut und immer schön minimalistisch bleiben.